Ja, guten Morgen. Ich würde sagen, wir starten mal. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Systemprogrammierung. Ja, hat den Untertitel Unix Linux. Aus traditionellen Gründen des Unix da drin, sage ich nachher noch ein bisschen was dazu. Ich möchte zunächst ein bisschen was über mich und über die Veranstaltung erzählen, bevor wir dann mit irgendwelchen inhaltlichen Sachen starten. Und ich lege einfach los mit einer kurzen Folie zu mir. Ich bin ursprünglich aus dem Rheinland, aber seit 2000 in Bayern. Habe mal Mathematik und Informatik studiert. Habe jetzt die letzten Jahre in Erlangen bei den Informatikern an meiner Promotion gearbeitet. Also habe im März meine Doktorarbeit abgegeben. Und ansonsten, der Grund, weswegen ich nach Bayern gekommen war, war, dass ich 2000 Chefredakteur einer Linux-Zeitschrift geworden bin. Da sehen Sie schon, dass ich so einen starken Linux-Fokus habe. Also eigentlich bei allem, was ich irgendwie mit Informatik mache, ist immer Linux mit dabei, auch wenn ich jetzt hier mit dem MacBook arbeite. Und 2006 habe ich angefangen, damals noch in München Vorlesungen anzubieten, immer als Lehrbeauftragter, das bin ich auch heute. Und habe unter anderem Sachen so rund um das Thema Betriebssysteme gemacht. Das werden wir sehen noch im Laufe der Veranstaltung. Auch Systemprogrammierung hat einen ganz starken Zusammenhang mit Betriebssysteme. Und andere Fächer, die ich angeboten habe, waren Rechnerarchitektur, also so die Hardware-Grundlagen. Ein neuer Kurs, den Sie vielleicht schon mal gesehen haben hier im Vorlesungsangebot, ist Betriebssystementwicklung. Das habe ich letztes Semester gemacht, mache ich auch nächstes Semester wieder. Dann nicht als Blockveranstaltung, sondern normal, ja, unter dem Semester. Und eben die Systemprogrammierung, die ich jetzt hier, glaube ich, zum vierten Mal anbiete. Und was für mich neu ist, ist, dass das eine Blogveranstaltung ist. Ja, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung Sie schon mit anderen Blogveranstaltungen haben. Ich habe das bisher noch nicht in der Form gemacht. Ich habe immer diesen normalen Wochenrhythmus, also zwei Termine die Woche, gehabt. Und ich vermute, dass das für uns alle ein bisschen anstrengend werden wird, uns so konzentriert mit dem Thema zu beschäftigen. Ich hoffe einfach, dass wir gut durch die Zeit durchkommen. Der Kurs ist, wenn er unterm Semester gelaufen ist, immer erfolgreich gewesen. Also die Leute, die da waren, sind eigentlich immer zufrieden damit gewesen. Ich habe immer ein gutes Feedback bekommen, dass das interessant war, was wir da gemacht haben. Und hoffe einfach, dass das in diesem Modell, wo wir es konzentriert in zwei Wochen machen, genauso schön ablaufen wird. In meiner Doktorarbeit habe ich ein Lehrbetriebssystem entwickelt. Das ist auch das, was ich in dieser Veranstaltung Betriebssystementwicklung einsetze. Das ist also direkt miteinander verzahnt. Könnte also interessant sein. Insbesondere, wenn Ihnen jetzt nach Ablauf der zwei Wochen aufgefallen ist, dass Ihnen das Thema gefällt, ja, dann könnte das was sein, was hilfreich für Sie ist. Wobei diese Werbeaktion wahrscheinlich eh nichts bringt, weil ja die Belegung für die Wahlpflichtfächer fürs nächste Semester eh schon gelaufen ist. Ja, ist jemand von Ihnen im nächsten Semester auch in Betriebssystementwicklung drin? Okay, gut. Also Sie werden auf jeden Fall davon profitieren, dass Sie vorher die Systemprogrammierung gehört haben. Das hilft sehr für die, die das nicht gemacht haben und auch ansonsten nichts in der Richtung gemacht haben, ist dann der Einstieg ein bisschen schwieriger. Eigentlich ist das so gedacht, dass das aufeinander aufbaut, aber das funktioniert ja nicht, dass man sagen kann, irgendwie, Sie belegen zwei Fächer, die zusammengehören und kriegen die dann auch garantiert. Interesse halber mal, Sie müssen ja irgendwie immer drei Fächer angeben, um eins zu kriegen, ne? So ist irgendwie die Regelung. Wer von Ihnen hat jetzt sozusagen Pech gehabt und wollte eigentlich in dieses Fach gar nicht rein? Ja, das wäre einfach so. Also ich werde Sie nicht irgendwie deswegen böse angucken oder so, sondern es hilft mir einfach ein bisschen einzuschätzen. Das habe ich in den letzten Semestern auch gesehen. Da ist das ja noch etwas, also im normalen Semesterrhythmus ist es etwas schwieriger, weil da die Leute so aufgeteilt werden, dass die Kurse alle gleich groß sind, ungefähr gleich groß. Und da hatte ich also immer welche drin, die das praktisch als dritte Wahl angegeben hatten. Sind so welche auch unter Ihnen? Okay, keiner traut sich. Okay. Gut, also das ist jedenfalls das, wo ich mich so die letzten Jahre mit beschäftigt habe. Jetzt ein bisschen was zur Veranstaltung selbst. Die Termine kennen Sie ja, ja, also diese und nächste Woche. Und ich möchte bei der Gelegenheit kurz über die Zeitplanung sprechen. Ich hatte Ihnen eine E-Mail rumgeschickt und da im Wesentlichen so einen Vorschlag gemacht. Da wir sollten gucken, dass wir irgendwie in diesem Block 10 bis 16 Uhr bleiben, aber wo wir dann Pausen und sowas machen, das ist mir eigentlich völlig egal. Ja? Also der Vorschlag, den ich Ihnen rumgeschickt hatte, war, dass wir sowohl den ersten Teil als auch den zweiten Teil jeweils in zwei kleine Blöcke nochmal mit einer 15-Minuten-Pause aufteilen. Und da hatte ich mir rausgerechnet, am sinnvollsten ist irgendwie 10 Uhr bis 11 Uhr 10. Ja, das wäre ein 70-Minuten-Block. Dann 11 Uhr 25 bis 12 Uhr 30. Das ist ein 65-Minuten-Block, also ein Tick kürzer. Dann eine Stunde Pause von halb eins bis halb zwei. Und dann geht es dann weiter, wieder so ein 70-Minuten-Block bis 14.40 Uhr. Nochmal eine Viertelstunde Pause, dann bis 16 Uhr. Ist das für alle?
Ja. Ich habe mal gleich eine Frage dazu. Und zwar müssen wir wirklich bei 10 bis 16 Uhr bleiben? Weil wir haben jetzt mal im Vorfeld, also zumindest die meisten, haben wir uns mal alle unterhalten. Ja. Und uns wäre eigentlich am allerliebsten 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr, also ohne Mittagspause, weil das haben wir normalerweise unter der Uni auch nicht.
Okay.
Also das wäre uns persönlich am liebsten, weil 10 bis 16 Uhr ist halt das Blöde.
Ja.
Man kann weder vorher noch nachher was machen. Uns würden wir damit schon größeren Gefallen tun, wenn wir um 13.30 Uhr aus hätten und dann am Nachmittag noch arbeiten oder sonst was können.
Ist das die Mehrheitsmeinung? Und es gibt auch für niemanden dann einen Terminkonflikt, dass sie um 8.30 Uhr nicht da sein können? Bei Ihnen schon?
Müssen wir um 8.30 Uhr loslegen?
Naja, also ich meine, wir haben ja gesehen, ich würde lieber um 10 anfangen, aber wenn die Mehrheit des Kurses sagt, 8.30 Uhr ist es nur so, wenn unter Ihnen welche sind, die sagen, das geht nicht, weil ich da irgendwas habe, dann würde ich natürlich sagen, da der Kurs als ab 10 angekündigt war, werde ich das nicht ändern, wenn dann irgendjemand nicht kommen kann. Wenn es jetzt einfach nur so ist, dass Sie, so wie auch ich, keine Lust haben, um 8.30 Uhr da zu sein, weil das elend früh ist, dann würde ich sagen, da haben wir beide Pech gehabt und müssten in den sauren Apfel beißen. Ja. Also ich würde gerne meinen Rhythmus so anpassen, dass es für Sie einfach passt, weil Sie sind 30 Leute, ich bin einer. Das ist irgendwie nicht sinnvoll, dass ich Ihnen irgendwelche komischen Zeiten vorgebe. Bei 8.30 Uhr, da ich aus Erlangen komme mit dem Auto, ist halt gerade noch so ein bisschen Berufsverkehr, dann könnte es vielleicht bei dem einen oder anderen Tag passieren, dass ich nicht auf die Minute pünktlich da bin, wenn ich in irgendwelche Staus reinkomme. Das ist einer der Gründe, weswegen ich den 10 Uhr Termin eingetragen habe, weil da ist einfach nichts los auf den Straßen. Ja, da gibt es keine Probleme. Also, okay, also jetzt nochmal die Frage, gibt es jemand, der prinzipiell um 8.30 Uhr nicht hier sein kann, weil er vormittags irgendwelche Termine hat? Ja, das ist nicht so. Okay, das heißt, der Vorschlag war 8.30 bis 13.30. Wie lang ist das? Das sind 5 Zeitstunden.
Das ist genauso lang wie bei Ihnen, nur dass Sie noch eine Stunde Mittag
haben.
Also quasi die Stunde Mittag
Pause weg. Und das packen Sie wirklich alle ohne die Pause. Okay, gut, dann machen wir das so. Ich werde dann aber trotzdem in der Mitte irgendwann so einen 15-Minuten-Block Pause irgendwo nochmal drin haben.
Die Viertelstunde bleibt ja dann quasi immer dazwischen, zwischen Ihren Blöcken.
Ja, also es sind ja 4 Blöcke und wenn Sie jetzt die Mittagspause rausnehmen, dann ist sozusagen zwischen dem zweiten und dritten Block keine Pause. Aber das kriegen wir irgendwie gefixt. Ja. Also das ist dann 8.30 Uhr bis... Ja, eventuell wird es 13.45, muss man mal gucken. Ich schreibe jetzt mal 13.30 auf oder vielleicht teile ich es auch so auf, dass wir nicht 4 Blöcke mit jeweils Pause dazwischen haben, sondern 3 ungefähr gleich große Blöcke mit jeweils Pause dazwischen. Ja? Nochmal bitte ich. Okay, also ich hatte dazu gefragt, was die Mehrheitsmeinung ist. Dann machen wir es einfach so. Wer ist für diesen früheren Termin? Ich zähle dann durch. Bitte die Hände oben halten, das dauert... Ja, das ist die Mehrheit. Okay. Ja. Brauche ich nicht zählen, das ist irgendwie über 3/4. Ja. Also mir hätte auch 10 Uhr besser gefallen. Es ist ja auch so, Sie werden nicht... Wenn Sie jetzt sagen, ich packe das nicht um 8.30 Uhr, dann kommen Sie halt eine Stunde später rein. Ja? Also der Ablauf wird im Wesentlichen so sein, wir werden im Wechsel Phasen haben, wo ich Ihnen kurz auf den Folien irgendwas erzähle. Ja, Sie haben vielleicht die Materialien schon entdeckt auf meiner Webseite, die ersten 8 Foliensätze. Das ist jetzt am Anfang, auch was wir heute machen, erstmal eine Einführung ins Programmieren in C und ein bisschen was mit der Shell-Arbeit und so Sachen. Es ist relativ elementares Zeug, was Sie vielleicht auch schon an anderer Stelle mal gesehen haben. Und irgendwann geht es dann über in so einen, in mehrere Blöcke, wo ich Ihnen einfach verschiedene Mechanismen zeige, also wie kann man Dateien öffnen, wie kann man neue Prozesse erzeugen und so weiter. Das ist so ein bisschen runterrattern von verschiedenen Dingen. Der eigentlich interessante Teil ist der, wenn ich aufhöre zu reden und Sie Praktikumsaufgaben oder Übungsaufgaben bekommen, die Sie dann selber umsetzen können. Da ist auch teilweise dann in den Aufgaben noch neuer Stoff drin. Na, also zum einen ist es Vertiefung von dem, was wir vorher kurz besprochen haben, zum anderen ist teilweise eben ein bisschen neuer Stoff drin und das ist quasi die Vorbereitung darauf, dass am Ende der Veranstaltung so eine größere Projektaufgabe kommt, von der ich noch nicht weiß, welche es ist, nur dass es nicht dasselbe ist, wie es in den vergangenen Semestern gewesen ist, denn das wird der Teil sein, der auch relevant ist für die Beurteilung am Ende. Das habe ich, glaube ich, nicht auf den Folien extra draufstehen. Okay, also wir haben das jetzt nach vorne verschoben. Ich überlege mir dann nochmal, was eine sinnvolle Aufteilung mit Pausen dazwischen ist. Wenn Sie nicht irgendwie Termine haben, dass Sie sagen, ich brauche immer um die und die Zeit eine Pause, weil ich dann mittags irgendwie weg muss oder sowas, dann können wir das auch halbwegs dynamisch machen. Also dass ich zum Beispiel durch einen Foliensatz komplett durchgehe und dann machen wir die Pause. Und danach geht es weiter mit Praktikumsaufgaben oder sowas. Ja. Das können wir aber alles einfach im Laufe der Veranstaltung uns anschauen und auch noch irgendwie anpassen. Ja. Ich kündige nur schon mal an, es kann sein, dass ich an einem der Tage jetzt in dieser oder in der nächsten Woche auf keinen Fall um 8.30 Uhr da sein kann, weil ich eventuell morgens in Erlangen was erledigen muss auf einer Behörde. Dann würde ich Sie aber rechtzeitig informieren, dass an dem Tag wir dann nicht um 8.30 Uhr anfangen können. Ja. Okay. Das ist der Teil. Dann hatte ich Ihnen ja schon eine Mail geschickt, wo Sie meine Webseite entdeckt haben. Da gibt es unter anderem die Folien, das ist ja noch nicht ganz vollständig, die Einführung in das Projekt. Ja, da muss ich mir noch neues Material überlegen. Das findet aber erst nächste Woche statt. Und bis dahin werden die Sachen dann auch da sein. Wenn Sie auf der Webseite sich ein bisschen umgesehen haben, vielleicht im Archiv der alten Veranstaltungen, dann haben Sie da vielleicht gesehen, ich habe sonst so einen Service, dass ich Videoaufzeichnungen mache. Also das, was auf dem vom Beamer praktisch angezeigt wird, plus meine Sprache, dass ich das normalerweise aufnehme. Das funktioniert in diesem Modell nicht, weil pro Tag zu viel Stoff zusammenkommt, den kriege ich nicht konvertiert. Ja, ich muss das durch so einen Konverter laufen lassen und der rechnet länger als die Vortragszeit ist und das passt einfach nicht. Was ich deswegen stattdessen mache, ist, ich habe einfach eine Audioaufnahme, da kommen so komische Windows-WMA-Dateien oder sowas raus und die packe ich auf die Webseite. Das heißt, wenn Sie mal einen Tag verpasst haben oder einen halben, dann können Sie sich zumindest die Audioaufzeichnung runterladen und das anhand vom Foliensatz dann vielleicht nochmal nachvollziehen. Ja. Aber ich denke generell, dass der Nutzen bei einer Veranstaltung unterm Semester etwas höher ist, weil man da ja immer eine Woche bis zum nächsten Termin hat und damit auch wirklich die Zeit hat. Ja, wenn Sie jetzt wirklich einen Tag komplett unterwegs sind, können Sie sich nicht abends noch schnell den ganzen Stoff von dem Tag anhören, um dann auf den nächsten Tag irgendwie gescheit vorbereitet zu sein. Ja, das ist einfach eine Einschränkung, die sich aus der Blockform ergibt. Was kann helfen, wenn Sie es schon mal gesehen haben? Über C werden wir ja viel sprechen, weil die ganzen Programmieraufgaben alle in C sein werden. Deswegen gibt es im Anschluss auch eine Einführung in C. Wenn Sie da natürlich schon Vorkenntnisse haben sollten, wäre das hilfreich. Wenn Sie C noch nie gesehen haben, haben Sie aber eine der modernen objektorientierten Sprachen, die von C abgeleitet ist, kennengelernt und kennen zumindest so die ein paar grundlegende Dinge über die Syntax. Ja, also das geschweifte Klammern Sie nicht irritieren, die irgendwie Blöcke in der Sprache definieren. Welche Sprache haben Sie in den Einführungsveranstaltungen gehabt? Java oder C-Sharp? Oder was haben Sie? C-Sharp? Okay. Ja. Also deswegen machen wir so einen C-Crashkurs und es gibt auch ein paar einfache Einstiegsaufgaben. Vielleicht auch mal so generell, es wird hier in dem Kurs ja nicht darum gehen, jetzt irgendwie komplexe Anwendungssoftware zu entwickeln, wo Sie vorher so eine Planung machen. Wenn Sie in die Übungsblätter schon mal reingeguckt haben, da sind in der Regel so Schritt für Schritt Anleitungen drin, ja, wie Sie sich durch eine Aufgabe durcharbeiten können, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das hat bisher immer funktioniert. Ja. Die Leute, die schon irgendwie vielleicht privat mit C was gemacht haben, sind natürlich im Vorteil, weil das einfach die Sprache ist. Aber auch für die, die C noch nicht benutzt haben, sollten wir das Ganze hinkriegen. Gut ist, wenn Sie die Veranstaltungen Betriebssysteme und Rechnersysteme gehört haben, und die müssten Sie eigentlich gehört haben, wenn Sie im normalen Rhythmus drin sind, weil da so ein paar Grundprinzipien halt erklärt werden, die uns hier auch weiterhelfen. Und wenn Sie schon mal mit einer Unix-artigen Shell gearbeitet haben, hilft es auch, weil Sie halt auf einem Linux-System arbeiten werden. Dazu mal die Frage, wer hat ja gute, mittlere Kenntnisse in Linux oder besser? Okay, das sind nicht so viele, frage ich mal nicht genau andersrum, sondern wer hat noch nie mit Linux gearbeitet? Okay, das heißt, der Rest hat so, ja, schon mal gesehen, aber nicht mein täglich Brot, so in der Art, ja. Okay, ja, also das wird sich wahrscheinlich dann ändern, zumindest für diese 2 Wochen, ja, was Sie danach dann weiter damit machen, das müssen Sie dann selber sehen, aber ich hoffe, ein bisschen Motivation auch mit Linux rumzuspielen, hier auch vermitteln zu können. Übrigens mal eine Frage, ganz hinten, können Sie mich gut hören? Okay. Ja, also ich habe normal immer nur so 10, 15 Leute im Kurs. Das ist so das, was bei der normalen Aufteilung rauskommt, wenn auf die normalen Wahlpflichtfächer, die im Semester laufen, das Zeug verteilt wird. Und war ein bisschen erschrocken, als ich gesehen habe, dass wir also 32 Leute sein sollen. Mal schauen, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 26, 27 oder so sind wir. Das ist tatsächlich ein relativ großer Kurs. Ja, also hier an der TH Nürnberg mein größter Kurs. Ich habe vor 4, 5 Jahren zuletzt mit 30 Leuten irgendwie was gemacht. Gut, hier ist nochmal, wie sich das Ganze in Ihren Studienplan eingliedert. Ja, das ist nur so, um so den Überblick zu haben. Also bei Systeminfrastrukturen gibt es halt hier die Betriebssysteme und Rechnersysteme und dann bei den Wahlpflichtmodulen die Systemprogrammierung, und da fällt natürlich auch die Betriebssystementwicklung im nächsten Semester rein. Ich habe mal, weil das immer so gefragt wird, wie ist denn der Aufwand eigentlich, mal geguckt. Also es ist ja ein 5-ECTS-Kurs, und dann sagt man immer, so ein Punkt ist 25 bis 30 Stunden Arbeit, die da reingesteckt werden sollen. Ich bin jetzt mal von 25 ausgegangen, dann wären das 125 Stunden, und habe mal überlegt, wie das irgendwie aufgeteilt werden kann. Wir werden auf ungefähr 60 Stunden kommen. Ja, es kann sein, dass der letzte Tag ein bisschen verkürzt wird, denn Sie werden ja später nochmal irgendwann einen Vortragstermin haben, wo Sie so einen Kurzvortrag über das, was Sie in der Projektaufgabe gemacht haben, halten werden. Da habe ich, glaube ich, keine Folie zu, deswegen erzähle ich da gleich direkt was zu. Und das ist also natürlich der größte Block hier, einfach die Präsenzphase. Dann für diejenigen, die noch keine Vorkenntnisse in C haben, könnte es sein, dass sie noch ein bisschen extra Arbeit da reinstecken müssen, irgendwie damit rumzuspielen. Ja, ich weiß nicht wirklich, wann Sie sich die dann nehmen können, ja, weil wir ja im Blockrhythmus sind, aber das ist normal so die Planung. Das heißt, wenn Sie merken, dass Sie mit den Aufgaben nicht zurechtkommen, dann könnte es sein, dass Sie sich auch am Nachmittag oder Abend nochmal hinsetzen sollten und einfach ein bisschen damit rumspielen. Ja. Generell ist es auch so, es kommt gleich noch auf der nächsten Folie, wo Sie wie und wann Sie Fragen stellen können, wenn Sie merken, dass Sie in irgendwas reinlaufen, wo Sie nicht mit klarkommen. Ich bin ja auch in den Phasen, wo Sie jetzt Übungen oder sowas bearbeiten, bin ich die ganze Zeit hier, und ich werde zwar hier sitzen und vielleicht am Computer irgendwas lesen oder so, aber der Sinn meiner Anwesenheit ist natürlich, dass Sie mir Fragen stellen können. Für mich ist es immer eine selbstverständliche Aussage, dass wenn Sie irgendwie merken, ich komme hier nicht weiter, dass Sie dann bitte nachfragen, aber ich erfahre immer wieder, dass es andersrum nicht als selbstverständlich betrachtet wird, und sehe Leute, die einfach vor sich hin werkeln, nicht weiterkommen und dann erst Tage später irgendwie sagen, also ich bin hier noch beim ersten Übungsblatt und komme nicht voran. Nutzen Sie wirklich die Gelegenheit, mich anzusprechen, wenn irgendwas nicht klappt. Wenn Sie das sehr intensiv nutzen, kann es vielleicht durch die große Gruppe ein bisschen schwierig werden. Dann müssen wir einen Teil der Sachen in E-Mails oder in irgendwie Fragen nach der Veranstaltung oder sowas verlegen. Aber mein Ziel ist sozusagen, niemand von Ihnen abzuhängen. Ja, dass Sie also nach Möglichkeit, so früh es geht, wenn Sie feststellen, das sind Schwierigkeiten, dass Sie sofort kommen und sagen, hier, ich verstehe das und das überhaupt nicht, warum macht man das so, warum macht man das nicht anders, ich hätte mir das ganz anders vorgestellt, ich kriege das nicht zum Laufen, ja, solche Sachen. Das bezieht sich natürlich nicht auf Trivialzeug, also wenn Sie irgendwie was durch einen Compiler jagen und der sagt Syntaxfehler, dann sollten Sie schon selber erstmal recherchieren, wo Sie jetzt eine Klammer vergessen haben oder sowas. So sehr an die Hand genommen ist es nicht. Ja, aber bei so grundsätzlichen Schwierigkeiten, da sollten Sie einfach direkt die Chance nutzen und nachfragen. Ja, genauso könnte es sein, dass Sie auch einfach mal irgendwas nachlesen müssen. Ich werde auch irgendwo Literatur noch angeben, wo man sich ein bisschen zusätzlich informieren kann. Und dann gibt es nochmal einen Blog und diese ganzen Stunden, die hier immer so bis zu 20 Stunden sind, da denke ich immer, dass die Zahlen tatsächlich deutlich kleiner sind. Ja. Ich denke, das wird in den meisten Modulen so sein, die Sie haben, dass Sie nicht wirklich auf diese 125 Stunden, die so für so ein 5-ECTS-Modul gedacht sind, kommen werden. Sie werden halt noch mal ein bisschen Zeit brauchen, um sich zu überlegen, worüber möchte ich sprechen in dem Projektvortrag. Worum wird es da überhaupt gehen? Die Idee beim Projektvortrag ist, Sie kriegen ja, nachdem wir mit den ersten 8 Folien setzen und diesen einführenden Sachen durch sind, kriegen Sie eine Projektaufgabe, die was komplexer ist. Und da ist auch dann nicht mehr in der Aufgabenstellung wirklich jeder Schritt beschrieben, sondern da werden Sie an einigen Stellen einfach eine Weile nachdenken müssen, wie mache ich das? Und vielleicht auch mit einem ersten Versuch, den Sie machen, erstmal fehlschlagen. Ja, und dann merken, okay, das funktioniert so nicht, da muss ich mir irgendwie was anderes überlegen. Und damit kommen Sie irgendwann an so interessante Bereiche, wo Sie halt ja, Hürden, Schwierigkeiten irgendwie überwunden haben. Ja, und das sind die Dinge, die ich interessant finde für so einen Vortrag. Ja, dass man also sagt, ich habe bei dieser Teilaufgabe hier oder bei diesem Teilproblem, habe ich irgendwie versucht, das so und so zu machen, dann habe ich festgestellt, das hat nicht funktioniert, weil darüber habe ich irgendwas gelernt, ja, dass man so und so nicht arbeiten kann, dass man die Buffer größer machen muss, keine Ahnung. Ja, das wären so Sachen, die mich reizen würden, wo ich sage, wenn Sie da 10, 15 Minuten was drüber erzählen, ein paar Folien dazu machen, vielleicht ein Stück alten Code und dann neuen Code, zeigen, dass man so einen Vergleich sehen kann, das wäre so eine Sache, die eine ganz gute Idee ist. Ja. Und da sprechen wir aber nochmal ausführlicher drüber, wenn es in die, also in der zweiten Woche irgendwann die Einführung ins Projekt gibt. Nur, dass Sie vorher schon mal so eine grobe Idee haben, was da auf Sie zukommt. Ja, Kontakt hatte ich schon gesagt, eine Sprechstunde oder sowas habe ich nicht, ich habe kein Büro hier im Haus, aber ich bin für Sie jetzt in diesen 2 Wochen eigentlich permanent erreichbar. Also versuchen Sie ruhig mal, mir nachts um 1 eine E-Mail zu schicken. Die Chancen sind ganz gut, dass Sie da eine Antwort drauf kriegen. Irgendwann schlafe ich natürlich auch mal, aber nicht viel. Und ja, also ich denke mal, das sollten wir hinkriegen. Und ich meine das wirklich ernst. Ja? Wenn irgendwas ist, fragen Sie, melden Sie sich entweder direkt hier. Sie können mich auch direkt, während ich irgendwas erzähle, unterbrechen und nachhaken. Weil meistens sind es ja Sachen, wo dann alle von profitieren. Ja, also mir ist die Variante lieber, dass Sie mich im Redefluss sozusagen stoppen und sagen, halt, was ist das? Weil dann kann ich das nochmal ausführlicher erklären und in der Regel ist es für alle anderen dann auch sinnvoll. Wenn Sie da irgendwie schüchtern sind und das nicht machen wollen, können Sie mich auch nach der Veranstaltung ansprechen oder mir halt eine Mail schreiben. Ja. Gut, und wenn Sie mir eine Mail schreiben, nehmen Sie bitte die Adresse, die ich hier angegeben habe oder meine GMX-Adresse. Ich weiß jetzt nicht, was Sie als Absender in meiner Mail gesehen haben, aber nicht die TH-Adresse. Das geht in einen anderen Account rein. Das sehe ich zwar auch, da kriegen Sie auch eine Antwort, aber ich habe es lieber in einem anderen Account. Ja, das ist das Organisatorische. Gibt es so rund um die Organisation jetzt direkt irgendwelche Fragen?
Ja. Es gibt irgendwie noch Termine nach den Blogveranstaltungen für diesen Vortrag.
Ja, also es wird mindestens einen Termin geben, den wollte ich in der Absprache mit Ihnen zusammen festlegen. Da wir wahrscheinlich es nicht hinkriegen, mit der gesamten Gruppe einen einzigen Termin irgendwie zu vereinbaren, wo diese ganzen Slots drin liegen, denke ich, dass es mehrere Termine an verschiedenen Tagen werden, sodass wir sie alle irgendwo untergebracht kriegen. Ja, ich weiß noch nicht genau, wann wir das machen, weil ich das auch ja, ein bisschen davon abhängig machen wollte, wie viel Zeit Sie am Ende noch brauchen, um die Projektaufgaben fertig zu machen. Ja, es ist halt so, je nachdem, wie schnell wir jetzt mit den einführenden Materialien, also diese ersten 8 Foliensätze durchkommen, geht es ja dann irgendwann mit dem Projekt los. Und das hat natürlich einen bestimmten Umfang und da werden Sie einen Teil davon noch hier während der Blockphase direkt bearbeiten können. Das heißt, also mindestens die letzten zwei Tage habe ich selber gar kein Programm mehr. Also ich erzähle Ihnen nichts Neues mehr, sondern Sie haben einfach nur weitere Übungs- oder Projektaufgabenblätter und arbeiten daran rum. Und das könnte sein, dass einige von Ihnen vielleicht komplett fertig sind, ja, mit dem Lösen der Aufgabe, wenn dieser Block rum ist. Dann wären Sie praktisch direkt bereit, könnten zwei, drei Tage später theoretisch schon den Vortrag halten. Bei anderen würde ich vermuten, dass es etwas länger dauert und Sie nach der Blockphase noch ein paar Tage Arbeit vielleicht reinstecken müssen. Ja. Deswegen weiß ich im Moment noch nicht, was ein guter Zeitpunkt für den Termin ist und würde das einfach noch einen Moment offen halten. Ja. Also für mich, ich kann natürlich sofort einen Termin anbieten, ja, und wenn Sie sagen, für Ihre Planung, lassen Sie uns das jetzt machen, dann können wir auch einen Termin oder zwei oder sowas schon mal auswählen und dann am Ende trotzdem nochmal gucken, ob wir irgendwie noch einen späteren Termin für die anderen Vorträge haben. Ja, irgendwas in der Art. Ich werde jedenfalls dann irgendwann eine feste Deadline für die Abgabe der bearbeiteten Projektaufgaben geben. Weil da müssen wir natürlich im Interesse der Fairness irgendwie einen einheitlichen Termin haben, damit sie alle ungefähr gleich viel Zeit hatten, das Zeug zu bearbeiten. Ja.
Ja? Ja, steht Anwesenheitspflicht für die Projektvorträge?
Für die von den anderen, meinen Sie jetzt? Ja. Nee. Aber also Sie müssen Ihren eigenen auf jeden Fall halten. Also es geht nicht, es geht nicht ohne den Vortrag. Ja. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn wenigstens ein paar Leute da sind, weil es auch für jemanden, der vorträgt, ein bisschen doof ist, wenn dann nur der Dozent da sitzt und sich das anhört. Aber ich will das nicht verpflichtend machen, weil ich einfach nicht weiß, was Sie für sonstige Termine da noch haben. Ja. Wenn es jetzt unterm Semester wäre und irgendwie als Teil der normalen Veranstaltung laufen würde, dann würde ich sagen, ich gehe schon davon aus, dass Sie da sind. Ja. Aber ich meine, ich möchte auch nicht sowas anfangen, hier Strichlisten führen oder sowas über die Anwesenheit. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt erzwingen kann. Ja. Ich weiß, dass Sie, Sie haben ja, wenn Sie Bachelorarbeit schreiben, dann müssen Sie ja vorher irgendwie so Vorträge von anderen Leuten, die Ihre Zwischenvorträge da halten, müssen Sie hören und kriegen da auf einer Strichliste eingetragen, dass Sie da waren. Aber also sowas brauchen wir hier in dem Kurs nicht. Ja. Okay. Weitere organisatorische Fragen? Ja, wenn später welche auftauchen, können Sie mich dann auch jeweils nach der Veranstaltung oder so nochmal fragen oder wenn wir morgens mit einem neuen Termin anfangen. Ja, dann fangen wir an, uns in Richtung Inhalte zu bewegen. Also es geht jetzt ein bisschen darum, das ist ein bisschen abgeschnitten da oben, was macht man in der Systemprogrammierung, warum sollte man sich damit beschäftigen? Und wenn Sie sozusagen von der Anwendungsentwicklung aus starten, dann sind Sie es ja gewohnt, dass Sie auf eine Vielzahl an Bibliotheken zugreifen können, die Ihnen irgendwelche Features bieten. Ja, was weiß ich, Sie wollen ein grafisches Programm schreiben, dann verwenden Sie irgendeine Standardbibliothek und da sind dann schon Funktionen drin, die Ihnen irgendwie neue Fenster aufmachen und die irgendwelche Aktionen in dem Fenster auslösen können, wo Sie die Gestaltung von so einem Fenster beeinflussen können und Ähnliches. Und damit sind Sie praktisch so weit weg vom Betriebssystem, wie es irgendwie geht. Ja, Sie haben mehrere Abstraktionsschichten über das Betriebssystem drüber gezogen und sind auf einer Ebene, wo Sie mehr so über die Probleme allgemein nachdenken, aber nicht darüber, wie im Detail eigentlich irgendwas gelöst wird. Die Bibliotheken selber, die sind dann schon etwas näher am Betriebssystem dran, weil die irgendwelche elementaren Features verwenden, die das System anbietet. Und da fällt ein bisschen Abstraktion weg, weil es kann sein, dass es so eine Bibliothek zum Beispiel für verschiedene Betriebssysteme gibt. Ja? Sie entwickeln irgendwas mit einem Tool, was so Cross-Platform-Development erlaubt und dann können Sie Ihre Anwendung später für Windows, für Linux, für OS X und wer weiß was noch alles übersetzen. Und die Bibliotheken müssen natürlich auf das jeweilige Betriebssystem und teilweise auch schon auf die Hardware zugeschnitten sein. Und die Bibliotheken müssen dann aber letzten Endes ja konkret den Übergang in das Betriebssystem schaffen, weil nur da wirklich irgendwas Richtiges passieren kann. Ja? Nehmen Sie als Beispiel, Sie wollen eine Datei öffnen oder was lesen aus einer geöffneten Datei. Sie haben auf allen modernen Betriebssystemen keine Möglichkeit, von Hand irgendwie aus einem Programm heraus auf die Festplatte, auf den Plattencontroller oder sowas zuzugreifen. Das geht nicht. Ja, da stehen Schutzmechanismen davor. Die Hardware sehen Sie gar nicht aus Prozesssicht. Sie können praktisch nur Systemfunktionen irgendwie verwenden, die zur Verfügung gestellt werden durch das System. Und die prüfen dann zum Beispiel so Zeug wie, dürfen Sie überhaupt in dem Bereich auf der Platte was lesen? Ja, versuchen Sie eine Datei zu öffnen, die Ihnen nicht gehört und für die Sie nicht irgendwie zusätzliche Leserechte eingeräumt bekommen haben, dann kommen Sie da nicht dran. Und da sind Sie auf der Ebene des Betriebssystems, weil nur das kann sinnvoll prüfen, ja, ob solche Berechtigungen da sind. Wenn Sie diese Prüfungen zum Beispiel in die Bibliothek verlagern würden, dann könnten Sie als Entwickler sagen, ja, ich mache mir einfach meine eigene Bibliothek und die prüft halt nicht. Ja, die lässt jeden Zugriff durch und dann hätten Sie das System ausgetrickst und so geht es natürlich nicht. Und das heißt also, wir haben da verschiedene Schichten, auf denen das, wenn Sie näher an das Betriebssystem rankommen und an die Hardware letzten Endes, immer weniger abstrakt, immer konkreter wird, ja, aber auch immer unkomfortabler. Und diesen unkomfortablen Teil sozusagen, den wollen wir hier ein bisschen verstehen, weil wenn Sie verstanden haben, wie die ganzen Dinge zusammenspielen und auf welchen Ebenen da was passiert, dann kriegen Sie auch so einen Einblick zum Beispiel in Sicherheitsprobleme und in Performance-Probleme, die normalerweise verborgen sind, wenn Sie nur auf der allerobersten Ebene irgendwie objektorientiert Anwendungsentwicklung machen. Ja, dann sehen Sie vielleicht, wenn Sie was geschrieben haben und es laufen lassen, dass es irgendwie nicht gut ist und basteln ein bisschen dran rum, bis es irgendwie besser wird. Sie machen dann vielleicht so Laufzeitmessungen und sagen, ja, jetzt habe ich irgendwas geändert, ich habe mal die Schleifenstruktur angepasst und es ist irgendwie besser geworden. Ja, das lasse ich jetzt so. Und wenn Sie aber runtergehen, eben relativ nah ans Betriebssystem ran, bis auf die Ebene der Systemprogrammierung, dann können Sie besser verstehen, was die Ursache ist. Und später auch schon bei der normalen Anwendungsentwicklung direkt in die richtige Richtung gehen. Dazu gehört auch sowas wie den Hauptspeicher effizient nutzen. Praktisch alle modernen Sprachen nehmen Ihnen die Verwaltung des Speichers mehr oder weniger ab. Ja, wenn Sie objektorientiert programmieren, dann definieren Sie halt Ihre Klassen und sagen dann an verschiedenen Stellen, ja, jetzt brauche ich mal ein neues Objekt hier und dann machen Sie irgendwas mit dem Objekt und irgendwann machen Sie es wieder kaputt, ja, rufen den Destruktor auf und das passiert magisch alles im Hintergrund. Ja, aber tatsächlich muss diese Magie natürlich, die muss irgendwie umgesetzt werden. Ja, der Speicher ist nicht einfach da, sondern das Programm, was läuft, muss, wenn Sie hier new irgendwas sagen, dann muss Speicher irgendwie explizit angefordert werden, der diesem Programm dann gegeben wird und später auch irgendwann wieder zurückgegeben wird, sonst haben Sie einen Memory Leak. Ja? Weil einfach, also wenn Sie Speicher nicht wieder freigeben, dann kann so ein Prozess sich immer größer fressen im Hauptspeicher und dann geht irgendwann nichts mehr. Genauso, wenn Sie in den immer interessanter werdenden Bereich der Embedded-Systeme reingehen. Ich habe mal vor ein paar Wochen geguckt, was so an Stellenangeboten für Entwickler da ist. Ganz viel davon ist im Embedded-Bereich. Und da sind sie auch deutlich näher an der Hardware und da wird man eher von ihnen erwarten, dass sie nicht nur mit den Standardbibliotheken, die es auch dort gibt, irgendwas machen, sondern dass sie auch direkt mit den Chips irgendwie sprechen können, ja? Also sehr systemnah arbeiten. Das Ganze ist auch noch eine ganz gute Ergänzung zu den Betriebssystemen. Sie haben vielleicht in der Veranstaltung Betriebssysteme auch über sowas wie einen System Call Mechanismus gesprochen. Das weiß ich nicht. Haben Sie das? System Calls, Systemaufrufe? War das ein Thema in Betriebssystemen? Ja. Und in Betriebssystemen wird, wenn man darüber spricht, das normalerweise ja so relativ theoretisch besprochen. Da wird halt gesagt, ja, wir haben hier eine Kapselung, die Hardware soll nicht sichtbar sein durch die Prozesse und deswegen machen wir irgendwie magisch eine Möglichkeit, dass ein Prozess halt über eine Betriebssystemfunktion einen geschützten Einstieg in eine Funktion hat, die dann im Betriebssystem läuft und da findet dann der Rest statt oder sowas. Und hier werden wir uns zumindest teilweise anschauen, was da wirklich passiert. Dann heißt die Veranstaltung ja Systemprogrammierung Unix Linux. Es ist tatsächlich eine reine Linux-Veranstaltung. Ja, das werden Sie auch nachher sehen, wenn wir die virtuelle Maschine installieren, die Sie da benutzen können. Der Kurs heißt hier Systemprogrammierung Unix Linux, weil es vor 10 Jahren irgendwie mal eine Veranstaltung gab, die auch so hieß. Ja, und um so eine Konsistenz mit früheren Angeboten an der TH zu haben, steckt da das Wort Unix immer noch drin. Linux ist natürlich eines der Unix-artigen Systeme. Es ist insofern nicht ganz falsch. Ich sag mal, 90% von dem, was wir hier machen, können Sie genauso auch auf anderen Unix-Systemen machen. Ja, es sind nur ganz selten irgendwelche Dinge, die jetzt wirklich Linux-spezifisch sind. Aber Linux ist halt das bekannteste und am meisten oder am weitesten verbreitete System in der Unix-Welt. Und warum sollte man sich damit beschäftigen? Also zum einen ist es halt aktuell. Ja? Also Linux läuft auf sehr vielen Servern. Es läuft auf Ihren ganzen Android-Telefonen, wenn Sie nicht zufällig mit einem iPhone oder so einem Microsoft-Telefon unterwegs sind. Ja? Ich weiß nicht, es gibt glaube ich nur, außer Nokia oder früher Nokia, gibt es noch andere Geräte, die mit Windows-Phone laufen. Gibt es schon, ne? Aber ist irgendwie nicht so wirklich weit verbreitet. Also wenn man guckt, wie die Verteilung ist, das ist glaube ich irgendwie 70-80% oder sowas des Smartphone-Marktes ist Android, und Android basiert halt auf dem Linux-Kernel. Dann der ganze Serverbereich, wenn Sie irgendwas mit Hosting machen wollen, virtuelle Server, Cloud-basierte Angebote, da gibt es zwar auch was von Microsoft, ja, Microsoft Azure und so weiter, oder Azure oder wie auch immer das gesprochen wird, aber mehrheitlich ist das alles in Linux-Hand. Ja. Und es ist so, dass oft im Rahmen von Ausbildung oder Studium oder sowas Linux komplett wegfällt und man auf so einer reinen Windows-Schiene irgendwie ist. Wir brauchen auch Windows-Experten, aber ich denke, es ist gut, wenn Sie aus dem Studium rausgehen und zumindest ein bisschen was auch mit einem Unix-System gesehen haben. Ja, ja. Also das so als Motivation, warum wir uns mit dem Thema beschäftigen. Jetzt kommen wir zu einem Überblick, was wir inhaltlich machen werden. Das Erste, was passieren wird, wenn ich jetzt gleich mit diesem kurzen ersten Foliensatz durch bin, ist, dass ich so ein paar USB-Sticks rumgehen lasse und Sie bitten werde, da eine Datei runter zu kopieren. Ich hatte Sie per E-Mail aufgefordert, sich VirtualBox zu installieren. Falls Sie das nicht gemacht haben, finden Sie auf dem Stick auch die VirtualBox-Software, allerdings in irgendeiner älteren Version. Ja, VirtualBox 4.3 habe ich da drauf, die aktuelle Version ist 5.0 irgendwas. Das ist im Prinzip total egal. Na, ob Sie jetzt die aktuelle Version oder eine vom letzten Jahr haben, das spielt keine Rolle. Sie müssen also nicht aktualisieren, wenn Sie schon eine alte Version auf Ihrem Rechner drauf haben. Aber das wird der nächste Schritt sein, dass Sie sich alle so eine Image-Datei, ja, für ein PC-Image praktisch runterziehen und das einfach einrichten in VirtualBox. Und dann werden wir kurz ein bisschen damit rumspielen, weil ich einfach sehen will, dass ein paar Dinge funktionieren. Es wäre gut, wenn Sie innerhalb der virtuellen Maschine Internet haben. Ja, das hängt natürlich davon ab, dass Sie hier irgendwie über das WLAN Internet haben. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, wenn wir mit 30 Leuten in dem Raum gleichzeitig da reingehen, das sollten wir dann ausprobieren. Und eine zweite Geschichte wird sein, dass es eine Möglichkeit gibt, aus der virtuellen Maschine heraus auf einen Ordner zuzugreifen, der außerhalb, also auf dem richtigen Rechner liegt, damit Sie so Datentransfer machen können. Ja. Warum werden wir das machen? Ich denke, dass die meisten von Ihnen so eine Art Lieblingseditor oder Lieblingsentwicklungsumgebung haben, wo sie halt Code mit bearbeiten, und die wird in der virtuellen Maschine nicht installiert sein. Ja, da sind zwei, drei einfache Texteditoren da, mit denen Sie auch Code bearbeiten können, und das reicht auch aus. Aber für alle, denen das zu nervig ist, gibt es dann halt die Möglichkeit, dass Sie einfach direkt auf Ihrem normalen Rechner den Code bearbeiten und das dann irgendwie in die virtuelle Maschine rein bewegen und da weiterverarbeiten. Ja, und da gibt es so einen Mechanismus, dass Sie eine Ordnerfreigabe erstellen, und da gehen wir einfach zusammen dann einmal durch, bis das bei allen funktioniert. Ja, wenn dann praktisch alle ein laufendes Linux-System haben, entweder in der virtuellen Maschine oder direkt auf ihrem Rechner, ist irgendjemand da, der auf dem Notebook direkt auf der Hardware ein Linux laufen hat? Ah ja, okay. Ja, also für Sie fällt der Schritt dann einfach weg. Ja, ich hatte in der Mail geschrieben, es sollte ein 64-Bit Linux sein, das ist heute eigentlich Standard. Wenn Sie ein 32-Bit Linux haben, weiß ich sowieso nicht genau, ob Sie darunter eine virtuelle Maschine mit 64-Bit Linux laufen lassen können. Ich glaube, das geht nicht. Ja, also wenn irgendwer mit einem 32-Bit-System unterwegs ist, dann werden wir sehen, dass es da an zwei, drei Stellen bei den Aufgaben eventuell ein Problem gibt. Kriegen wir auch gelöst. Ja, das ist also der Schritt unmittelbar nach diesem aktuellen Foliensatz. Danach gibt es diese Einführung in C und in die Linux-Shell, die Bash. Ja, die Bash ist eine der Standard-Shells, also Eingabe im Textmodus von Befehlen. Und das ist beides in Form von so einer Art Crashkurs angelegt. Also es werden wirklich nur, ich werde Ihnen was über die wesentlichen Eigenschaften erzählen und der Rest passiert dann in Form von Übungsblättern. Weil nach diesem nächsten Foliensatz, also nach diesem Einführungs- in C- und Bash-Foliensatz, kommt das erste Aufgabenblatt und da werden Sie mit ein paar von den Dingen einfach rumspielen, mal kleine Programme kompilieren, in der Shell irgendwas mit Filtern machen und so, dass Sie da so die Grundfähigkeiten haben. Danach, also es gibt auch zu jedem dieser Themen jetzt gleich nochmal eine separate Folie, danach sprechen wir über System Calls, das wird teilweise ein bisschen Wiederholung dann eventuell aus Betriebssystemen sein und dann schauen wir uns die Themen Prozessverwaltung, Dateiverwaltung, fortgeschrittene I.O., sage ich gleich mehr zu, Speicherverwaltung, Nebenläufigkeit durch Thread-Programmierung und schließlich die Einführung ins Projekt an. Zu jedem jetzt nochmal ein bisschen separat. Die Idee ist eben, dass in den Foliensätzen wirklich konzentriert so ein paar Grundlagen jeweils kommen und dass Sie ein paar Funktionen kennenlernen, die Sie in dem Zusammenhang verwenden können und dann kommen direkt danach die Übungsaufgaben dazu. Also es ist immer so verknüpft, kurze theoretische Einführung in irgendwas, Vorstellungen, ein paar elementare Funktionen, die Linux da anbietet und dann Übungsaufgaben dazu. Ja, bei C und Bash, für die, die C noch nie verwendet haben, wird halt die wesentliche Neuigkeit sein, es gibt keine Objektorientierung in C. Ja, also alle von C abgeleiteten Sprachen wie C-Sharp, C++, Java, auch JavaScript, die sind alle objektorientiert und das ist normal auch die Entwicklungsmethode, die heute gelehrt wird, weil man eben auch bei größeren Projekten schon objektorientierte Modellierung am Anfang macht. Wenn Sie Software Engineering irgendwo machen, werden Sie sich da ausführlich mit beschäftigen oder haben sich vielleicht schon damit beschäftigt. Und das ist eben am besten umzusetzen mit einer objektorientierten Sprache. Und das haben wir in C alles nicht. Ja, das heißt, da laufen die Sachen ein bisschen anders. Auch die Begriffe heißen anders. Es gibt keine Methoden, sondern es gibt Funktionen. Über den Unterschied spreche ich dann, wenn wir da hinkommen. Da es keine Objekte gibt, brauchen Sie irgendwas anderes, um sozusagen so zusammengesetzte Datentypen zu haben, ja, die mehrere verschiedene Informationen gleichzeitig speichern können. Das werden die Strukturen oder Structs sein. Dann werden wir über Pointer sprechen und was man in Arrays mit Pointern machen kann. Lassen Sie sich da nicht von erschrecken, das ist auf den ersten Blick vielleicht etwas verwirrend, wenn Sie mit Pointern vorher noch nicht gearbeitet haben. Aber ich finde, man muss das mal gesehen haben. Also gibt es jemand, wo Sie sagen würden, Pointer war überhaupt noch nie ein Thema? Also grundsätzlich gesehen haben Sie es alle mal irgendwo. Okay.
Ich habe nur davon gehört, mit
Theorie. Ja. Okay. Ja, also wir werden damit ein bisschen rumspielen, es gibt ein paar Übungsaufgaben auch dazu und das ist so eine Stelle, wo, um nochmal auf das von ganz am Anfang zurückzukommen, wenn Sie da merken, ups, hier weiß ich jetzt gar nicht, was los ist, dann suchen Sie das Gespräch zum Beispiel mit mir und versuchen Sie einfach das dann aufzuholen an der Stelle. Ja. Das ist also der C-Teil und viel mehr passiert da auch nicht. Das werden Sie dann gleich sehen, das sind nicht allzu viele Folien, die ich da habe. Und danach gibt es noch einen Crashkurs in der Benutzung der Bash-Shell, aber wir werden jetzt hier auch keine ungewöhnlichen Dinge machen mit der Shell. Im Wesentlichen werden wir die Shell nutzen, um halt ein Programm durch einen Compiler zu jagen und dann aufzurufen, ja, das kompilierte Programm. War das eine Meldung gerade? Oder? Sie hatten die Hand kurz hoch. Okay. Dann beim folgenden Foliensatz, also danach kommt auch wieder ein Übungsblatt dazu. Und im folgenden Foliensatz geht es dann um den System Call Mechanismus. Da gucken wir uns im Detail an, wie man einen System Call sozusagen zu Fuß aufrufen kann. Schauen uns auch ein bisschen Assembler-Code an der Stelle an, aber wenn Sie das Wort Assembler jetzt erschreckt, Sie müssen nicht irgendwie die Syntax von Intel Assembler oder sowas schon beherrschen oder lernen, sondern ich werde an der Stelle, wo ich Ihnen so einen 10-Zeiler Assembler-Code zeige, werde ich Ihnen einfach jedes Kommando, was da auftaucht, jede Instruktion erklären und damit ist es auch gut. Ja, es ist nur, dass Sie mal gesehen haben, was da tatsächlich passiert. Dann sprechen wir über Bibliotheksfunktionen, das ist praktisch eine Ebene drüber, und gucken uns an einem Beispiel mal an, wie praktisch aus einer High-Level-Bibliothek heraus so ein Zugriff auf eine Datei über mehrere Schichten runter bis zum Betriebssystem abgearbeitet und dann auch wieder alles zurückgegeben wird. Danach geht es um Prozesse und für alle, die mit Unix noch nicht so viel gemacht haben, kommt an der Stelle vor allem das Konzept des Erzeugens eines neuen Prozesses hinzu. Ja, das ist da etwas ungewöhnlich in der Windows-Welt, wenn Sie ein Programm starten wollen oder so, dann haben Sie irgendwelche exec-Funktionen, winexec gibt es unter anderem, gibt noch ein paar andere. Und die machen im Wesentlichen Folgendes, die starten einen neuen Prozess und in dem Prozess läuft irgendein Programm, was von Platte nachgeladen wird. Das ist so, das gehört zusammen. Ja, und Unix-Systeme und damit auch Linux machen was ganz Lustiges, die können einen bestehenden Prozess verdoppeln. Und dann haben sie auf einmal zwei davon und dieser neue Prozess, der sieht genauso aus wie der alte. Der ist auch an derselben Stelle. Ja, auch der neue Prozess glaubt, er hat gerade einen neuen Prozess erzeugt. Und daraus ergeben sich ein paar interessante Dinge, die auf den ersten Blick vielleicht überraschend sind, wenn man das noch nie gesehen hat. Werden wir dann schauen, was damit passiert. In so einem Programm oder in so einem Prozess ein neues Programm nachladen, wie das geht. Und dann so einfache Sachen, die so ein bisschen in Richtung Synchronisierung gehen, dass Sie zum Beispiel in einem Prozess darauf warten, dass ein anderer fertig wird, wie Sie Signale von einem Prozess an anderen schicken. Das sind so die elementaren Dinge, die man in Unix-Systemen in der Prozessverwaltung macht. Danach gehen wir zu den Dateisystemen. Da kommen auch wieder ein paar Besonderheiten, die es so nur in der Unix-Welt gibt, unter anderem die Art und Weise, wie Dateinamen in Unix-Systemen verwaltet werden. Ja, vielleicht haben Sie die Begriffe Inode oder den Begriff Inode schon mal gehört. Das ist so ein Verwaltungseintrag, der auf Unix-Systemen für eine Datei angelegt wird. Und da steht halt lustigerweise kein Dateiname drin. Ja, da steht alles Mögliche an Metadaten drin, wie groß ist die Datei, wann wurde die zuletzt gelesen, zuletzt geschrieben, wem gehört die Datei, was für Zugriffsrechte gibt es auf die Datei, aber wie sie heißt, steht da nicht drin. Und das ist etwas, was es in der Form nur bei Unix-artigen Dateisystemen gibt. Das gucken wir uns halt ein bisschen an und lernen dann auch die Funktionen kennen, mit denen man so die Standardoperationen machen kann. Ja? Datei öffnen, Verzeichnis durchsuchen, aus Datei lesen, schreiben, hinten anhängen, solche Sachen. Da gehört auch rein, was passiert, wenn Sie offene Dateien haben und aus dem Prozess heraus einen neuen Prozess erzeugen, dann sind die Dateien nämlich auf einmal doppelt geöffnet. In dem neuen Prozess sind sie auch geöffnet. Dann geht es in einen Block, der fortgeschrittene I.O. heißt. Da gucken wir so Sachen wie Standardeingabe, Ausgabe und Fehlerausgabe an. Das sind so die drei Standard-IO-Möglichkeiten, die jedes Programm, wenn es startet, immer hat. Ja, das ist normalerweise, wenn Sie jetzt eine Textmodus-Anwendung haben, halt verknüpft mit der Tastatur und der Ausgabe im Terminalfenster. Kann man aber auch umleiten, sodass die Standardeingabe aus einer Datei geholt wird oder in die Ausgabe in eine Datei reingeschoben wird. Und Sie können Pipelines erzeugen, das heißt, Sie verknüpfen mehrere Programme und das erste erzeugt irgendwelche Ausgaben, die werden dann vom nächsten in dieser Pipeline als Eingabe verwaltet oder verarbeitet. Das macht dann wieder eine Ausgabe, ja, es wird weitergeschoben in der Pipeline in das nächste Programm rein. Das ist etwas, was wir uns vorher schon in der Shell angucken werden, aus Benutzerperspektive. Und an der Stelle gucken wir uns an, wie das Ganze implementiert ist, ja, mit Hilfe von Systemfunktionen, die das ermöglichen. Und dann gucken wir uns noch den sogenannten Select-Mechanismus an. Der ist interessant, wenn Sie mehrere Dateien und vielleicht auch Netzwerkverbindungen geöffnet haben und nicht so genau wissen, wann, wo mal wieder neue Informationen reinkommen wird. Ja. Bei Dateien ist es vielleicht ein bisschen unerwartet, dass neue Informationen auftauchen können. Normal würden Sie sagen, ich mache eine Datei auf, ich lese die so lange, bis sie zu Ende ist und dann mache ich sie wieder zu. Ja, aber Sie können auch bei Dateien sozusagen, wenn Sie am Ende angekommen sind, die Datei offen lassen und einfach sagen, vielleicht kommt da ja noch was. Ja, vielleicht gibt es ein anderes Programm, das schreibt in diese Datei hinten noch was dran und jetzt warte ich einfach mal und gucke, ob da neue Inhalte auftauchen. Und wenn Sie das für mehrere Dateien machen, dann müssten Sie in so einer Schleife immer wieder fragen, ja, wo ist jetzt neue Information? Und dieser Select-Mechanismus, der gibt Ihnen die Möglichkeit zu sagen, ich warte einfach, dass irgendwo was passiert, dann werde ich benachrichtigt und dann lese ich aus der jeweiligen Datei, wo neues Zeug gekommen ist. Interessanter ist es aber für Netzwerkprogrammierung, wenn Sie offene Sockets, also Netzwerkverbindungen haben. Das ist natürlich noch ja, unerwarteter, wann da von irgendwelchen anderen Maschinen weitere Informationen kommen. In dem Zusammenhang sprechen wir auch über Memory-Mapped Files. Eine interessante Möglichkeit, einfach den kompletten Inhalt einer Datei in den Adressraum Ihres Programms einzublenden. Ja, dann müssen Sie nicht mehr sowas wie Seek an irgendeiner Stelle machen, also um in der Datei irgendwo hinzuspringen und dann ein Read oder Write von Hand, sondern dann legen Sie einfach über so einen Adressraum ein riesiges Array, ja, eine riesige Datenstruktur drüber und greifen einfach irgendwo zu in diesem Array und das wird automatisch umgemünzt auf Zugriffe auf die Datei. Dann haben wir noch zwei Themen, die kommen, bevor dann das Projekt kommt. Das eine ist Speicherverwaltung. Da gucken wir, wie generell so ja, der klassische Aufbau des Speichers in einem Unix-Prozess ist. Da werden wir sehen, einfach, dass der Speicher in verschiedene Bereiche aufgeteilt wird, die auch unterschiedliche Funktionen haben. Sie haben natürlich den Programmcode irgendwo stehen und sowas wie globale, vorab deklarierte Variablen, die sind auch da. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie dynamisch neuer Speicher angefordert und zurückgegeben werden kann. Ja, das ist das, was bei den ganzen modernen Programmiersprachen so magisch der Memory Manager im Hintergrund für Sie macht. Ja, irgendwelche Routinen, die da auch aufräumen. Hier gucken wir uns an, wie man die Sachen dann von Hand macht. Und der letzte Punkt ist das Entwickeln von Anwendungen, die inhärent irgendwie parallel sind, also wo Nebenläufigkeit drin ist, und zwar nach dem Thread-Modell. Das werden Sie von anderen Systemen schon kennen. Ich denke, dass Sie alle schon irgendwas multithreaded programmiert haben. Sehe ich richtig, oder? Ja. Also hier gucken wir uns das halt an, wie das in der Unix-Welt funktioniert. Da gibt es einen Standard, den POSIX-Standard. Ja, also POSIX ist generell ein Unix-Standard, der alles Mögliche definiert, was ein wenn Sie ein POSIX-konformes Betriebssystem haben, dann wird es im Wesentlichen so wie ein Linux-System aussehen. Und unter anderem auch das Management von sowas wie Thread-Erzeugung, Threads wieder kaputt machen, Threads anhalten und so weiter. Das ist alles in diesem POSIX-Modell definiert, hat den Vorteil, wenn Sie sowas unter Linux programmieren, können Sie es in der Regel auch auf irgendeinem anderen Unix-System übersetzen und es sollte da auch funktionieren. Ja. Und dann vergleichen wir noch so ein bisschen, Sie können parallele Programmierung ja auch machen, indem Sie einfach ganz viele Prozesse haben, die sich natürlich dann irgendwie koordinieren müssen. Da gucken wir auch noch kurz drauf. Ja, genau. Zum Abschluss nochmal kurz ein paar besondere Vorteile, wenn man jetzt Linux für die Systemprogrammierung verwendet. Nicht im Rahmen dieses Kurses, da werden wir nicht in die Kernel-Quellen oder sowas reinschauen, aber wenn Sie das Ganze vertiefen und dann später vielleicht beruflich systemnahe Entwicklung machen, dann werden Sie irgendwann an Stellen kommen, wo Sie sagen, ich kenne zwar die ganzen Mechanismen, die zur Verfügung stehen, aber ich kriege meinen Code trotzdem nicht performant genug. Ja, irgendwie haut das nicht so hin, wie ich das haben will. Dann haben Sie im Linux-Umfeld halt den Vorteil, dass Sie nachgucken können, wie es im Detail umgesetzt ist. Das heißt, Sie stellen fest, irgendwie das, was ich hier tue, ich verwende drei Features vom System und es ist irgendwie, es läuft nicht gut, dann können Sie im Kernel-Quellcode nachgucken, wie sind diese Features eigentlich implementiert und erkennen daran vielleicht, wo das Problem liegt. Nicht mit dem Ziel, jetzt den Kernel zu verändern, das hat wahrscheinlich seinen Grund dafür, dass das so ist. Sie könnten auch den Kernel anpassen, aber dann haben Sie natürlich Ihr eigenes System, was nur noch, also nur noch, wenn Sie dann Ihren Linux-Kernel verwenden, gut läuft, sondern mehr, um zu verstehen, wo es hakt zwischen Ihrem Code und dem Kernel, ja, wo da irgendwo was nicht zusammenpasst. Das kann schon so etwas Triviales sein, wie zu wissen, wie groß sind irgendwelche Puffergrößen, in denen das System intern irgendwas speichert. Ja, wenn Sie dann Ihren eigenen Code so anpassen, dass Sie kleinere Puffer als das Betriebssystem verwenden, ist es wahrscheinlich gut. Wenn Sie irgendwas machen, wo der Puffer genau einen Tick größer ist, ist es wahrscheinlich schlecht, ja, weil das dann nicht mehr zusammenpasst. Ja. Abschließend noch ein bisschen Literatur. Es gibt unter anderem hier an der TH, aber nicht an der Informatikfakultät, sondern irgendwie bei den Ingenieuren vom Helmut Herold ein Buch, das leider nicht mehr neu erschienen ist. Also 2004 war die letzte Auflage. Linux, Unix, Systemprogrammierung ist aber ein Klassiker. Aber halt nicht mehr aktuell. Und das aktuellste Buch, was aber nur auf Englisch verfügbar ist, Advanced Programming in the Unix Environment, das ist vor 2 Jahren neu erschienen. Das benutze ich auch immer wieder mal, um zum Beispiel mir neue Aufgaben auszudenken oder sowas, um mich inspirieren zu lassen. Das wären Sachen, die Sie sich mal anschauen könnten, wenn Sie irgendwas vertiefen wollen. Ja, Sie brauchen für diese Veranstaltung aber kein Buch. Also wir sind self-contained hier, also alles, was Sie brauchen, sollten Sie von mir erfahren. Nur wenn Sie das darüber hinaus noch vertiefen wollen, dann würde ich diese beiden Titel empfehlen. Und dann gibt es noch ein kleines Dokument, das können Sie als PDF einfach runterladen, wo es um Pointer geht, was eine sehr schöne, ausführliche Erklärung ist, die also weit über das hinausgeht, was wir hier damit machen werden. Ja, das ist nur, wenn Sie sagen, ja, jetzt hat er da irgendwas erzählt über Pointer, so richtig klar geworden ist mir das nicht. Und auch auf Nachfragen haben Sie immer noch nicht die volle Erhellung oder so, dann ist das vielleicht eine interessante Quelle. Ja, das war der erste Foliensatz. Wie gesagt, jetzt der nächste Schritt ist, dass ich diese USB-Sticks verteile. Die sind kein Gratis-Gimmick, die brauche ich wieder zurück, weil ich die in verschiedenen Kursen verwende. Also bitte Sie, die einfach dann zurückzugeben, die mal so als Batterie dabei. Und ich werde das jetzt so machen, dass ich so versuche, jedem zweiten oder jedem dritten so einen Stick zu geben. Und dann können Sie die einfach so jeweils an den nächsten, übernächsten weitergeben. Ich fange mal hier an.
Achso, wenn wir Linux installiert haben,
brauchen wir die. Nee, dann nicht. So, und ich sage Ihnen dann auch, welche Datei Sie brauchen. Ja, Sie brauchen, wenn Sie schon das installiert haben, das VirtualBox, dann brauchen Sie nur diese OVA-Datei hier vom Debian Ulix 2015 OVA, 2 GB große Datei, steckt ein kleines Debian System drin, das einfach schon vorinstalliert ist. Wenn Sie VirtualBox nicht vorher schon runtergeladen haben, dann können Sie hier aus dem Ordner VirtualBox 4.3.24 eine Version rausziehen, die für Ihr System passend ist. Ja, also das wäre entweder die EXE-Datei für Windows-Rechner, das DMG-Image für OS X oder wenn Sie ein SUSE- oder Ubuntu-System haben, unter Linux dann hier eins von den Debian oder RPM-Paketen. Ja, abhängig davon, welche Plattform also 32-Bit oder 64-Bit sie verwenden. Und ja, die normale Vorgehensweise, wenn Sie VirtualBox schon laufen haben, ist, dass Sie zum Beispiel diese OVA-Datei, nachdem Sie die kopiert haben, auf Ihren Rechner einfach anklicken können, Doppelklick, Einfachklick, je nach System. Und dann sollte die importiert werden. Ja, da geht so ein Import-Dialog auf. Ich mache das hier einmal. Ich werde es jetzt nicht vollständig importieren, weil ich habe das Ding bei mir schon. Ne? Okay, wahrscheinlich muss ich meinen VirtualBox erst zumachen. Versuchen wir es nochmal. Ja, dann kommt hier sowas Appliance-Einstellungen und da können Sie alle Vorgaben einfach übernehmen. Ja, da steht nur so Info-Zeug. Wenn Sie wollen, können Sie hier bei Name irgendwas anderes eintragen und das Kurs Systemprogrammierung oder irgendwas nennen. Den ganzen Rest können Sie lassen, wie es ist und dann auf Importieren klicken. Dann wird er wahrscheinlich ein paar Minuten rumrödeln, um das Archiv auszupacken. Ja. Und danach sollten Sie dem VirtualBox-Hauptfenster, je nachdem, ob Sie das vorher schon benutzt haben, nur einen einzigen Eintrag haben auf der linken Seite, der so heißt, also entweder vom Debian Ulix oder halt so, wie Sie es umbenannt haben. Und das können Sie dann mit einem Doppelklick starten, ja, wenn Sie das machen. Jetzt in dem Fall bei mir bootet er nicht komplett neu, weil er schon mal an war, aber es erscheint dann irgendwann sowas, was grob so aussieht. Ja, das heißt, Sie kriegen so einen Textmodus prompt und da können Sie sich anmelden mit verschiedenen Benutzernamen, wo jeweils das Passwort dabei steht. Die Empfehlung ist für den Kurs, diesen Account FOM zu verwenden. Ja, Passwort ist auch FOM. Und dann haben Sie einfach eine Shell und da sprechen wir dann später drüber. Ja, also wenn Sie es hingekriegt haben, dass Sie die Maschine importiert haben und praktisch das virtuelle Linux-System booten können, sodass Sie diesen Bildschirm sehen, wo diese Begrüßungsmeldung kommt, dann ist der aktuelle Teil schon erledigt. Ja. Und da lasse ich Ihnen jetzt einfach die Zeit, damit ein bisschen rumzuspielen.